Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin.
Liebe Katrin, es ist Samstag, 9. November, ein besonderer Tag, ein Tag der Erinnerung. Wir haben uns heute aber zusammengefunden, um die Erinnerung an die Woche einmal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das ist eine aufregende Woche gewesen. Ich glaube, wir alle, genauso wie wir uns den 9. November merken, werden wir uns wohl auch den 6. November künftig merken. Wie geht es dir?
Ja, guten Tag, Birgit. Ich bin schon, ja, sehr, sehr erschöpft, kann man sagen. Und es ist einfach so viel passiert diese Woche, was man ja einordnen muss. Und wir sind noch lange nicht dabei, dass wir das bis in das letzte Eckchen auch verarbeitet haben. Ich habe morgen ein bisschen mal Zeit für mich, wo ich dann versuchen werde, auch mal meinen Gedanken noch mal freien Lauf zu lassen. Ansonsten war es doch eine Woche mehr oder weniger der Reaktionen dann. Und da kommt man nicht ins freie Denken. Und dafür muss aber auch Zeit sein.
Dafür muss auch Zeit sein. Und wir wollen das nochmal zusammenfassen und einordnen für unsere Hörer. Wir reden heute über Katrin Michel in zwei Funktionen und auch über eine besondere Woche mit zwei Entscheidungen. Denn wir reden einmal über die Entscheidung im Bund, das Ampel aus, das Ampelende. Und wir reden auch darüber, dass du ja seit Wochen in Verhandlungen bist in Sachsen, in deinem Heimatlandtag, wo es darum geht, Sondierungsgespräche zu führen, und auch die sind diese Woche abgebrochen worden. Das heißt, wann hattest du den letzten Sonntag, in dem du mal Luft hattest, in dem du mal nachdenken konntest, in dem du frei hattest?
Ich kann mich nicht erinnern.
Oh Mann.
Ja, es ist wirklich lange her. Und ja, aber wie gesagt, du kennst mich lange genug. Ich werde meinen Optimismus nicht verlieren. Und das ist auch gut so. Und wie gesagt, deshalb freue ich mich sehr auf morgen. Aber ja, du hast gesagt, der 6.11. Vielleicht erzähle ich ganz einfach mal, wie ich den so erlebt habe.
Gerne.
Am 5. sind, glaube ich, viele von uns mit einem komischen Gefühl ins Bett gegangen, weil wir nicht genau wussten, wie wird die Wahl in Amerika ausgehen. Es wurde uns ja doch ein spannender Kampf vorausgesagt. Im Nachhinein muss ich sagen, hat es mich doch etwas erschüttert, wie klar es dann war, der Sieg für Trump. Mhm. Und ja, so begann der 6.11. am Morgen beim Aufstehen. Und ich bin dann in den Bundestag gefahren, meine ersten Termine gemacht, natürlich mit Genossinnen und Genossen gesprochen, mit Mitarbeitenden, weil wir ja alle interessiert sind und das uns umtreibt. Und dann bekam ich ja am frühen Vormittag die Nachricht, BSW hat die Sondierungsgespräche in Dresden abgebrochen. Es gab noch Versuche, sowohl von der CDU als auch von der SPD, es möglicherweise noch zu versuchen. Für die Hörerinnen und Hörer, es ging an diesem Tag um die berühmte Friedensformel. Jeder weiß, das Bündnis Sarah Wagenknecht wollte bestimmte Thematiken unbedingt drin haben über Krieg und Frieden. Und wir hatten tatsächlich in mühsamen, wirklich mühsamen und trotzdem konstruktiven Verhandlungen einen Text zusammenbekommen, den wir, so glaubten wir noch, am Dienstagabend alle drei tragen können. Allerdings hat das BSW dann über Nacht von Dienstag auf Mittwoch seine Zusage zurückgezogen und ist ohne weitere Intention für Nachverhandlungen aus diesen Sondierungen ausgetreten. Ja, für mich verantwortungslos gegenüber Sachsen. Das muss man so sagen. BSW ist angetreten, um alles anders zu machen, alles neu zu denken, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Und genau das haben sie mit diesem Schritt eben nicht getan.
Katrin, und bevor wir jetzt weiter uns den Tag anschauen, lass uns an diesem Vormittag bleiben. Lass uns in dem ersten Teil dieses Podcasts nach Sachsen schauen. Du hast dir dankenswerterweise heute Zeit genommen und hast gesagt, es gibt sicherlich auch einige Fragen, es gibt einiges zu erklären, auch einmal diesen politischen Betrieb überhaupt zu erläutern. Und das wollen wir mit der heutigen Folge machen. Und jetzt einmal zunächst nach Sachsen. Du hast gesagt, die Sondierungsgespräche waren am Dienstagabend so weit, dass ihr in dieser Frage Formulierungen hattet, mit denen ihr einem guten Gefühl in die Nacht gegangen seid. Frage 1 erst einmal, wie viele Menschen sind bei diesen Sondierungsgesprächen dabei?
Wir hatten insgesamt 7 Arbeitsgruppen und aber auch immer Spitzenrunden. Also diese Friedensformel, die wurde in den sogenannten Spitzenrunden verhandelt, in einem ganz kleinen Kreis, wo von jeder Partei 2 Personen anwesend waren.
Ja.
Aber wir haben ja parallel dazu in Arbeitsgruppen, die wir halt nach Sachgebieten aufgeteilt hatten, zusammengesessen und in jeder Arbeitsgruppe waren mindestens 5 Personen von jeder Partei anwesend. Das heißt, du siehst schon mal, wie viele Menschen da teilweise auch bis an den Rand ihrer Kräfte, gerade die Mitarbeitenden, weil die unterstützen das ja. Es muss alles paraffiert werden. Und trotzdem hatten wir, obwohl es schwierig war und auch unterschiedlich in den Arbeitsgruppen, die einen haben gesagt, bei uns ist ein bisschen zäher, bei den anderen lief das ein bisschen besser. Mhm. Aber alle waren entsetzt über das abrupte Ende. Und ich verrate kein Geheimnis, dass auch die Verhandlerinnen des BSW entsetzt waren.
Ja, und jetzt, wie lange war diese Verhandlungsphase? Also wir reden ja darüber, dass wir bei der Wahl ein Ergebnis haben. Wir ordnen das heute mal so ein bisschen ein, weil ja nicht jeder wirklich so im politischen Betrieb ist. Das sind ja noch keine Koalitionsverhandlungen, sondern das sind erstmal Sondierungsgespräche, wo man schaut, passt das überhaupt zusammen? Und da seid ihr schon mit 5 Arbeitsgruppen dran, sodass ihr im Grunde genommen nach den Sondierungsgesprächen auch loslegen könnt, oder?
Tatsächlich. Und vor diesen Sondierungsphase gab es schon eine sogenannte Kennenlernphase. Die wurde überall so ein bisschen belächelt, weil was ist denn das? Aber das war für uns extrem wichtig, weil wir es ja mit einem komplett neuen Partner zu tun hatten, wo man tatsächlich auf höherer Ebene, wir waren da zu 5, von jeder Partei in unseren sogenannten Spitzengesprächen, so haben wir das tituliert, und haben versucht, uns gegenseitig kennenzulernen, über die Themen zu sprechen, wie weit kann man wo gehen, welche Vorstellungen bringt auch das BSW mit, und haben dann nach reiflicher Überlegung unserem Landesvorstand vorgeschlagen, dass wir gerne in die Sondierungen gehen würden. Das Mandat haben wir bekommen von unserem Landesvorstand. Aber ja, es zieht sich jetzt seit Mitte September, kann man sagen.
Ja,
ne?
Ja.
Und die Sondierungen waren 10 Tage. Und da haben wir durchweg, also egal ob Feiertag, ob Sonnabend oder Sonntag, mal eine kurze Unterbrechung, da wirklich intensiv gearbeitet.
So, und weil du hast es gerade gesagt, auch die Mitarbeitenden arbeiten daran mit. Wenn im September die Landtagswahl war und ein Bündnis Sarah Wagenknecht ja ganz neu in den Landtag gezogen ist, dann heißt das ja auch im wahrsten Sinne des Wortes, ich ziehe dort ein, ich richte mein Büro ein, ich stelle Mitarbeiter ein. Wie gelingt so etwas in der Kürze der Zeit? Wie kann man Sondierungsgespräche mit einer Partei machen, die sich ja auch erst einmal finden muss und einrichten muss, personell, räumlich, verstehen muss, wie tickt der politische Betrieb? Waren das Profis aus früher anderen Parteien oder wie konnten die auch so schnell so gut in den Arbeitskreisen arbeiten und integriert werden?
Dazu muss man sagen, dass diejenigen, die in den Arbeitsgruppen waren, größtenteils neue Mitglieder des Landtags sind, die dort angetreten sind. Man kann sich aber auch in diesen Arbeitsgruppen, das ist durchaus üblich, auch parlamentarische Berater hinzuziehen, die keiner Partei angehören, die eine bestimmte Fachexpertise mitbringen und sagen, ich kann mir das vorstellen, ein Berater für diese oder jene Partei zu sein.
Ja.
Die große Herausforderung für uns alle war tatsächlich, dass das BSW bisher keine eigenen Mitarbeiter hatte und auch mit ganz wenigen Ausnahmen keine parlamentarischen Berater. Das heißt, sie haben am Anfang zu uns gesagt, so kann man das ruhig formulieren, ja, wir sind ja neu und wir brauchen eure Unterstützung. Das heißt, wir haben die komplette Organisation, die komplette Vorbereitung von Schriftsätzen. Das hat sowohl die CDU als auch die SPD übernommen. Und wir haben versucht, den Verhandlerinnen vom BSW ein so komfortables, ja, Dasein wie möglich zu garantieren, um tatsächlich in die Verhandlungen zu kommen.
Und du hast gerade gesagt, euer Landesvorstand hat euch das Mandat gegeben, in diese Sondierungsgespräche hineinzugehen. Das Gleiche erwarte ich dann ja auch von BSW. Das heißt, sie haben auch im Vorfeld nach der Kennenlernphase den Auftrag gehabt, okay, wir schauen uns das an, wir sind bemüht, in eine dann Koalition zu gehen. Es ist also nicht so, was man ja schon mal so vermutet hat und so, ne, auf Social Media und der großen Zeitung mit den vier Buchstaben dann schon mal liest, dass es so, ach, das war doch von vornherein klar, dass die nicht wollen. Ihr hattet ein glaubhaftes Verständnis davon, dass das etwas geben könnte. Also, ich meine, du bist Profi genug. Du hast ja ein Gefühl dafür, ob jemand will oder ob das Show ist.
Richtig, richtig. Wir hatten, sonst hätten wir das auch nicht gemacht und sonst hätte es auch die CDU nicht gemacht, denn die haben natürlich in ihrer Partei genauso ihren Landesvorstand befragt. Natürlich wussten wir, dass das BSW vermutlich mit solchen Entscheidungen anders umgeht, weil die Entscheidungen in Berlin getroffen werden und nicht in Sachsen. Und trotzdem haben die Spitzenverhandlerin, also ganz speziell Sabine Zimmermann und auch der Professor Machill, die da mal aufgetreten sind, auch Herr Scheibe, uns wirklich glaubhaft versichert, dass sie daran interessiert sind, mit uns ernsthaft in die Sondierung zu gehen.
Und es geht dann ja am Ende des Tages um Wörter, es geht um Halbsätze, es geht um ein Feintuning, auch schon in den Sondierungsgesprächen von Formulierungen. Das hast du mir im Vorgespräch geschildert, also gerade in dieser Friedensfrage. Da wart ihr schon einen Schritt weiter als nur in einer Sondierung, oder?
Tatsächlich hat sich das diesmal einfach so ergeben müssen, weil wenn zwei Profis am Tisch sitzen und ein Neuling, dann ist der natürlich überhaupt nicht in diesen Prozessen geübt. Mhm. Und wir haben im Prinzip versucht, alles möglich zu machen, um dem BSW auch die Chance zu geben, sich in diesen Prozess hineinzubegeben. Mhm. Natürlich, bei normalen Sondierungen kommt jede Partei mit ihrem Parteiprogramm und das ist flugs aufgeschrieben. Aber auch das ist kein Geheimnis, wenn dann Menschen zum Sondieren kommen und haben, ich will nicht sagen ein weißes Blatt mit, aber ein ganz kleines Blatt mit wenigen Sätzen. Dann muss man einfach lange über die Themen sprechen, um herauszufinden, ob man hier und da einen Konsens treffen kann oder wo man gemeinsame Schnittmengen auch erkennen kann. Deshalb war das wirklich äußerst aufwendig.
So, das heißt, da hast du also diese, während wir hier uns ein bisschen auf den Herbst eingestimmt haben, die ersten Spekulatius und Weihnachtsplätzchen gegessen haben, Feiertage hatten, da habt ihr Tag und Nacht gearbeitet. Wie ist dein Eindruck? Es gab ja kurz zuvor auch die Entscheidung in Thüringen. Hat es vielleicht einen Einfluss darauf gehabt, dass dann gesagt wurde, so, den Sachsen stoppen wir jetzt auch? Oder glaubst du, dass das losgelöst war?
Ja, Birgit, das sind Spekulationen, ne? Also man kann nur mutmaßen. Und wir sind ja früh mal aufgestanden und gucken, was ist diesmal wieder in der Presse von Sarah Wagenknecht. Und da hat sie ja schon immer kolportiert, mit den Sachsen wäre das halt schwierig und ganz besonders mit der sächsischen SPD. Und wir könnten doch den Text übernehmen, den man in Brandenburg geeinigt hätte. Und also solche Sprüche gab es da schon oder solche Vorstellungen. Und aber wie gesagt, wir haben als Verhandlerinnen und Verhandler das Mandat unserer eigenen Partei und wir sind unserer eigenen sächsischen SPD. Sozusagen, das ist ja unsere sächsische DNA als SPD, die wir da einbringen. Und das ist nicht immer gleich. Und da sind wir wieder bei dem, wo ich immer sage, die Politik gibt es nicht. Auch bei Parteien ist das so. Da gibt es eben auch regionale Unterschiede.
Ja.
Und ganz besonders darf man auch bei der SPD nicht vergessen. Wir haben sie ja nach der Wende in den neuen Bundesländern wurde ja die SPD komplett neu gegründet. Wir hatten keine Vorläuferpartei, wie die anderen.
Ja, ja.
Die die anknüpfen konnten, die Strukturen hatten. Bei uns war sozusagen 1990 dann die Stunde Null.
Die Stunde Null. Und ich meine, jetzt sind wir, das ist alles lange her. Aber trotzdem, man kann das dann natürlich, und der ein oder andere war vielleicht auch dabei, dass er das noch erinnern konnte und sagen, also dass man dadurch auch Verständnis dafür hatte, wie das eben ist. Ich meine, du hast es ja auch als Neuling jetzt im Bundestag erlebt. Trotzdem Politprofi, aber du bist das erste Mal dann in Berlin. Und dann, was das eben heißt, wie gesagt, ne, Mitarbeiter finden, die Mitarbeiter einarbeiten, die Wege, die, also das ganze Organisatorische. Ich stell's mir deutlich länger als ein 100-Tage-Projekt vor und das musste jetzt alles von jetzt auf gleich gehen.
Richtig.
Okay, das war der Vormittag. Was war dein erster Gedanke? Wie kann es weitergehen in Sachsen?
Ja, wir haben uns ganz zügig im engen Vertrautenkreis zusammengeschaltet. Auch das, Gott sei Dank, ist das heute ja alles möglich, so dass ich eben von Berlin aus dann trotzdem dabei sein kann. Und für uns war erstmal klar, dass natürlich die CDU jetzt entscheiden muss, wie geht es weiter, denn wir sind ja nur der kleinere Partner, das muss man schon so sagen. Und wir haben dann erstmal gesehen und gewartet, was könnte von unserem Ministerpräsidenten kommen, welche Ideen, welche Vorschläge. Und da gibt es heute ein aktuelles Ergebnis, dass sozusagen die CDU in Sachsen heute beschlossen hat oder auch ihren Verhandlern wieder das Mandat gegeben hat, mit uns in Koalitionsverhandlungen zu gehen, beziehungsweise erstmal erste Gespräche zu führen, ob es denn dazu kommen könnte. Also, oder sagen wir es mal anders, die CDU in Sachsen hat heute beschlossen, wir wollen den Weg gemeinsam mit der SPD weitergehen in eine Minderheitsregierung. Ja. Und jetzt ist sozusagen alles wieder auf losgestellt. Und wir müssen schauen, erste Gespräche, wie kann das aussehen? Dann natürlich die Rückkopplung wieder in unsere Landesvorstände. Unsere Genossinnen und Genossen müssen ja ganz genau auch wissen, was bedeutet das? Was bedeutet überhaupt eine Minderheitsregierung? Mhm. Wird uns jemand tolerieren? Oder wie gehen wir mit Entscheidungen um, wo die AfD sozusagen Mehrheitsbeschaffer sein könnte? Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Themen, die man wirklich vorher gut, sicher, klar besprechen muss, weil sonst ist es natürlich der Garant, dass jede mögliche unvorhergesehene Aktion ja dann zum Bruch kommen kann. Mhm. Und dann stehen in Sachsen auch Neuwahlen an.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn wie wäre denn jetzt die Vorgehensweise, wenn man jetzt sagt, wir kommen zum Beispiel nicht zusammen, das passt alles nicht. Oder wir haben in der Minderheitsregierung einfach die Befürchtung, dass die Brandmauer nicht mehr stehen kann. Wie schnell oder wie viel Zeit habt ihr noch, euch zu entscheiden? Und wann müsste man theoretisch sagen, okay, es hat nicht geklappt, jetzt muss nochmal gewählt werden? Wie ist da das Regelwerk?
Also der ursprüngliche Plan war, dass sich der Ministerpräsident noch im Dezember gerne hätte wählen wollen lassen. Mhm. Aber spätestens im Januar muss das passieren. Ansonsten müssen wir Neuwahlen sozusagen veranschlagen. Und die müssen dann relativ zügig in Angriff genommen werden. Ja. Und da tut sich schon der nächste Berg auf.
Da tut sich der nächste Berg auf. Denn, ich meine, so eine Minderheitsregierung, müssen wir uns nichts vormachen, ist schwierig. Trifft ja übrigens möglicherweise jetzt auch nicht nur Sachsen, ne? Das heißt, also schon mal vorab, genieß bitte den morgigen Sonntag. Wer weiß, wie viele danach noch kommen. Ich möchte aber gerne noch eine Frage klären. Du hast von politischen Beratern, parlamentarischen Beratern gesprochen, die euch zur Seite stehen. Was sind das für Menschen? Sind die selbstständig? Ist das das, was man unter Lobbyisten versteht? Sind das Experten, die mal früher im Bundestag waren, Ex-Politiker? Was muss ich mir unter einem parlamentarischen Berater vorstellen?
Ja, das ist alles möglich. Er braucht nur die Fachexpertise für dieses Thema mitzubringen. Und dann wird er einfach von dem jeweiligen Partner benannt. Und das geht recht geräuschlos vor sich. Also wir hatten zum Beispiel bei uns einen Herrn beim BSW sitzen, der früher mal für die Linke im Landtag gesessen hat und sich um Finanzen gekümmert hat. Also der da ein bisschen Fachexpertise mitgebracht hat. Sowas ist alles möglich.
Das heißt, da darf jede Partei auch selber entscheiden. Es gibt jetzt keine Voraussetzung dafür, parlamentarischer Berater zu sein, sondern rein theoretisch könnte ich auch parlamentarische Beraterin werden.
Absolut, wenn du in einem Themengebiet die absolute Fachexpertise mitbringst.
Katrin,
und uns
da wird schon wieder dran scheitern. Da wird schon wieder dran scheitern.
Dann ist es alles möglich. Ich kann nur sagen, für gestandene Parteien hat man natürlich die Person im eigenen Umfeld etabliert.
Ja. Ja.
Das ist viel einfacher. Und wie gesagt, ne, wir haben da auch immer versucht.
Da kommt auch der Begriff Harzreform zum Beispiel her, ne? Auch das war ja dann ein parlamentarischer Berater.
Richtig, genau, genau.
Ja. Gut, dann haben wir das für die Hörer mal ein bisschen eingeordnet. Ich finde es sehr bedauerlich, dass ihr nicht nochmal die Chance bekommen habt, dass es am Mittwochmorgen nicht hieß, okay, das ist es noch nicht, sondern wir sind jetzt quasi bei 95%, aber die letzten 5%, über die müssen wir jetzt nochmal bitte sprechen, sondern dass eben dann dieser Bruch kommt. Das ist wahrscheinlich auch für euch ärgerlich.
Also die Forderungen waren tatsächlich so, dass wir weit hinter unser Verhandlungsergebnis zurückgefallen wären auf Anfang. Mhm. Und da gibt es dann die berühmten roten Linien auch, ne? Aber die wurden tatsächlich nicht von uns aufgemacht. Und es waren alle überrascht. Und es waren, wie gesagt, auch die eigenen Verhandlerinnen des BSW waren gleichsam überrascht, die es teilweise nicht verstehen konnten. Aber auch das ist ein Bild dieser ganz neu zusammengefundenen Gruppierung, sage ich jetzt mal so, die aus so viel unterschiedlichen Leuten betrifft, mit einer unterschiedlichen Historie, von ein bisschen Politikerfahrung bis gar keine Erfahrung. Und das ist natürlich dann auch so den Preis, den man letztendlich zahlen muss. Was ich unschön finde, ist, dass ja Sabine Zimmermann immer auch im Nachhinein so drauf gedrungen hat, sie wären nicht auf Augenhöhe behandelt worden.
Ja.
Das finde ich nicht so. Ganz im Gegensatz, wir hatten eher immer das Gefühl, dass sie uns nicht so richtig gut behandelt haben. Aber das ist jetzt vergossene Milch, will ich mal so sagen. Ja. Wichtig ist es, und da bin ich nochmal bei dem Thema Verantwortung, was uns heute, glaube ich, noch das eine oder andere Mal über den Weg laufen wird, warum man so etwas macht. Die Verantwortung für ein Land zu übernehmen als Politiker, als Politikerin, ist enorm. Und es ist weit mehr, als wir uns oft in scharfzüngigen Wortbeiträgen überall anhören müssen. Wir würden uns nur unsere Hintern platt sitzen und einen Haufen Geld kassieren. Dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Und das trifft für gestandene Politikerinnen genauso zu, für die sich jetzt neu auf den Weg machen. Auch im BSW. Du hast es vorhin gesagt. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, wenn man neu ankommt, wenn man neue Funktionen übernimmt, wenn man so viele Sachen neu lernen muss, um eine vernünftige Arbeit zu machen. Das ist äußerst herausfordernd. Und ich hatte das große Glück, ich bin ja in den Schoß einer gewachsenen und sehr starken SPD-Fraktion eingetreten. Das heißt, da waren ganz viele Leute, die ganz genau wussten, was muss man machen. Man konnte sich jederzeit überall Rat holen. Und das ist natürlich bei denen jetzt extrem schwer.
Ich kann es mir auch nur ansatzweise vorstellen. Wir kommen da gleich auch nochmal zu dem Thema, was es heißt, eben etwas neu zu machen, was das auch von der Logistik alles heißt, weil ich finde das immer ganz spannend. Ich habe die Folge angekündigt mit Wir blicken in den Maschinenraum hinein. Ich finde das in der Tat auch ganz spannend zu wissen, was heißt das eigentlich, wenn sich so ein Landtag da neu etabliert, zusammenfindet, wenn man diese Büros bezieht, die Mitarbeiter dafür findet. Sag mal, wir haben Fachkräftemangel überall. Wahrscheinlich ist das ja auch alles nicht so von jetzt auf gleich gemacht. Oder anders gefragt, haben Landtagsabgeordnete während des Wahlkampfes bereits ihre Kandidaten im Blick und wissen, wenn ich denn gewinne und in den Landtag einziehe, dann wirst du mein Mitarbeiter und das wird mein Wahlkreisbüro, dass das also schon alles so im Vorfeld organisiert ist?
Das ist durchaus unterschiedlich und man muss da auch unterscheiden, ob jetzt eine Fraktion im Landtag schon vorhanden war mit Mitarbeitenden. Das ist ja ähnlich wie im Bundestag, wenn Abgeordnete dann ausscheiden, dass man schon schaut, wer von den Mitarbeitenden könnte dann gegebenenfalls für mich arbeiten. Dann Mitarbeitende mit Hauserfahrung sind Gold wert.
Hattest du die eigentlich in Berlin? Hast du in Berlin mit Mitarbeitern mit Hauserfahrung starten können?
Ja, das konnte ich. Das konnte ich tatsächlich. Schön. Ich hatte ganz zwei tolle Frauen. Eine ist jetzt noch immer meine Büroleiterin. Das ist so immens wichtig mit den Netzwerken, die sie mitbringen, die auch ganz genau wissen, wen muss ich anrufen, wo muss ich was tun. Und ja, und da ist es tatsächlich so, dass man natürlich überlegt, ich kandidiere jetzt, welchen Listenplatz habe ich, bei aller Wahlarithmetik, wie könnte denn die Chance aussehen, ob es für mich reicht oder nicht. Und da werden tatsächlich erste Gespräche geführt. Und das macht es dann zwar nicht so viel einfacher, es ist immer noch eine große Herausforderung, aber es geht schneller. Es geht schneller.
Okay.
Was ich von den Kollegen vom BSW auch gehört habe, ist, dass sie eben teilweise noch gar keine eigenen Büros haben, dass das alles so lange dauert. Und die müssen natürlich, sag jetzt mal so, entweder in ihren Netzwerken schauen oder, also ich habe meine Stellen, die ich ausschreibe für Mitarbeitende, auch immer öffentlich ausgeschrieben. Also auch den Weg muss man gehen und dann halt Bewerbergespräche führen. Auch das gehört dazu und gut auswählen, wer denn zu einem passt und ob man denn jemand findet.
Ja, das war dann also erstmal der Schocker vom Vormittag und dann hast du gesagt, ihr habt euch zusammengeschlossen. Auch das musste dann auch wieder in die Fraktion, in die Partei kommuniziert werden. Das ist ja nicht nur damit getan, dass man selber die Info bekommt, sondern es geht ja auch darum, all die Menschen, die daran mitgearbeitet haben, die darüber zu informieren, dass die es eben auch nicht nur aus der Presse erfahren. Ne?
Genau, wir hatten da unsere Kanäle, wo wir sofort informiert haben und haben uns natürlich mit der Fraktion sofort zusammengeschalten. Ja. Das ist selbstverständlich, weil das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Das ist ja auch immer der Anspruch. Niemand möchte irgendwelche Neuigkeiten aus der Zeitung erfahren.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist immer das Schlimmste, was dir passieren kann. Und da kommt man auch immer so eine Gemengelage. Man will ja geordnet kommunizieren. Man will ja möglicherweise schon, wie du auch gefragt hast, ein, zwei Schritte in die Zukunft andeuten können. Und trotzdem muss es recht zeitnah passieren. Du kannst dir vorstellen, die in den Pressestellen, die Telefone, die stehen nicht still, weil natürlich die Journalisten sofort...
Die wollen dann ja auch alle mit dir sprechen.
Ja, die sind auch gleich sofort erpicht und da und wollen O-Töne und Anfragen. Also das ist aber immer das Wichtigste. Zuerst die Fraktion, die Mitarbeitenden und dann kann die Maschinerie anlaufen. Genau.
Jetzt war das der Vormittag. Du wusstest, dass an diesem Tag noch ein paar andere Termine anstehen. Das
richtig.
Wir reden.
Tatsächlich. Und manchmal, wenn ich jetzt schon zurückschaue, dann bringe ich schon die Tage durcheinander.
Oder ich habe es auch gerade kurz überlegt. Ich habe auch gerade oben in mein Feld geguckt und habe gedacht, 9. jetzt nochmal rückwärts rechnen, 3 Tage zurück. Du hast ja mal in einer Folge uns die parlamentarische Woche erklärt, wie also ein Montag, ein Dienstag, ein Mittwoch ausschaut. Mit was bist du in den Mittwoch gegangen, wo du wusstest, was jetzt nachmittags da auf euch zukommt oder eben abends die Koalitionsgespräche, die anstanden, die waren ja für den frühen Abend terminiert.
Ich sag mal so, wir waren angespannt, weil tatsächlich keiner von uns wusste, wie wird es ausgehen. Wir wussten, dass es gute Vorschläge gibt von unserem Bundeskanzler, um sozusagen die Situation zu retten. Und da sind wir ja gleichsam beim Haushalt. Mittwoch war nämlich Haushaltsausschusssitzung.
Dein Thema.
Ja, wir haben alle zusammengesessen. Wir haben auch noch wirklich ganz normal gearbeitet. Wir haben Einzelpläne besprochen. Wir hatten Minister zu Gast. Also da war noch nichts erkennbar, dass wir von unserem ganz gewohnten Thema oder Zeitplan abweichen würden.
Katrin, und jetzt unterbreche ich dich gerade, Hand aufs Herz. Markus Lanz, ein Podcast-Kollege von dir, unwesentliche Unterschiede in den Hörerzahlen, unwesentlich. Markus Lanz hat in der aktuellen Folge gesagt, er hätte es Sonntag gewusst.
Er hätte
es Sonntag gewusst, dass es zum Ende der zum Ausstieg und zum zum Ende der Ampel kommt. Hast du an dem Mittwoch noch daran geglaubt, dass es auch noch funktionieren kann? Oder ist das etwas, was ihr alle wusstet und man hat aber einfach Stillschweigen darüber bewahrt?
Nein. Also nun zugegebenermaßen unterhält sich ja Markus Lanz mit Gott und der Welt mal mehr oder weniger amüsierlich, muss ich sagen. Wenn er das so für sich feststellt, glaube ich, er kann nur mutmaßen. Denn am 1. November, als Christian Lindner sein 18-seitiges Papier veröffentlichte, waren wir doch schon alle etwas konsterniert, auch seine ersten Begründungen, es hätte ja Robert Habeck durchgestochen. Das war ein Papier, was auf dem Briefkopf des Bundesfinanzministeriums geschrieben ist. Es war aber ein Papier von Christian Lindner. Also auch das muss man dazu sagen. Und natürlich, wer sich in dieses Papier vertieft hat, ja, mehr neoliberale Aussagen auf einem Haufen hat man ja selten gesehen. Und es waren natürlich alles Punkte, die meilenweit davon entfernt waren, was wir in unserem Koalitionsvertrag sozusagen als gemeinsame Linie für uns festgelegt hatten.
Ja, also das war klar, das war eine Ansage. Es war allen klar, dass auch Christian Lindner das gemacht hat, um zu sagen, okay, das ist jetzt nur das Argument, um zum Auszukommen. Ne?
Ja, ein weiterer Schritt sozusagen. Und deshalb waren wir alle, ich sag mal so, wir waren angespannt. Aber ich kann für mich persönlich sagen, dass ich es nicht wusste und ich kann auch für viele, viele, viele meiner Kollegen sprechen, also für die Parlamentarier. Wir haben es tatsächlich auch dann, ich habe zu Hause gesessen und habe die Pressekonferenz mit Olaf Scholz geschaut, habe dann den Weg wieder ins Parlament genommen, weil wir uns 22.30 Uhr zur Fraktionssitzung getroffen haben im Otto-Welz-Saal. Und ja, also ich habe es, wie gesagt, vorher nicht gewusst. Ich habe es geahnt, ich habe es vermutet. Aber letztendlich sind wir bei den Verhandlungen nicht dabei gewesen.
Ja.
Und auch Markus Lanz nicht. Und ja, da
ja, das ist immer das ein bisschen, das ist so ein bisschen das politische Berlin, was sich halt, es hat auch neulich einer gesagt, das hat Christian Lindner im Podcast von Hotel Matze gesagt, dass die Berliner Journalisten für die Journalisten schreiben. Das war eine gute Formulierung. Da hat er auch recht. Immer wer hat als erstes welches Gerücht und ist sich dessen auch sicher, ne? Und da gibt es natürlich fünf, sechs tolle Hauptstadtjournalisten, die wirklich, wirklich tief in den Themen drin sind. Aber auch da, logischerweise, das sind alles immer nur Vermutungen oder man denkt sich eins und eins zusammen oder mutmaßt, dass das so gewesen sein könnte. Letzten Endes, das ist, wie hast du gerade gesagt, es ist Milch von gestern.
Vergossene Milch. Vergossene Milch. Und aber es ist lustig, weil du das gerade sagst, Hotel Matze ist ja auch ein wirklich Lieblingspodcast von mir.
Ja.
Und ich bin am Montag, haben wir noch verhandelt in Dresden und bin dann am späten Abend von Dresden nach Berlin gefahren, damit ich am Dienstagmorgen sozusagen meinen Plenardienst und alles wahrnehmen kann, meine Aufgaben. Und kriegte die Anzeige, neue Folge Hotel Matze. Und ich denke so, Mensch, kommt doch eigentlich sonst immer Mittwoch raus. Aber heute ist doch Montag. Und habe gleich mal drauf geklickt und habe die mir angehört mit Christian Lindner und auch mit der Ansage, wann genau diese Folge aufgenommen wurde.
Was exakt, in der Zeit passiert ist.
Krass, oder?
Das war so spannend. Und dass der Matze das auch nochmal eingeordnet hat und gesagt hat, er hätte sich gewundert, warum Christian Lindner die ganze Zeit auf die Uhr geschaut hat. Weil er wusste, dass in diesem Moment das Papier durchgestochen wird von Robert Habeck. Das
genau. Ja, aber ich denke, diese Folge, also wer Hotel Matze kennt, weiß, dass er also wirklich ein grandioser Mensch ist, der die Persönlichkeiten von anderen hinterfragt und gute Bilder zeichnen kann.
Ja.
Und wenn so jemand sich hinsetzt und sagt, ich bin verwirrt. Und das zeigt auch so dieses, ich sag immer, es ist ein bisschen wie bipolar. Weil es gibt wirklich Sequenzen, da ist man bei Christian Lindner, dem Menschen, den man auch in normalen Gesprächen kennenlernt, mit dem man plaudern kann, angenehm. Und es gibt halt Themen, da wird er sofort hart und fest. Und dann Und das hat dieser Podcast wirklich grandios gezeigt.
Grandios gezeigt, ne? Ich nehme das ja auch erstmal jedem ab. Ich weiß, das haben die jetzt auch nochmal diskutiert. Auch Richard David Precht, der eine andere Meinung dazu, Christian Lindner hatte. Ich nehme erstmal jedem Menschen ab, der sich wie du hinsetzt und 24/7 für Deutschland engagiert, dass er das nicht macht, weil er nur an seine Rente denkt oder an Macht, sondern ich nehme erstmal jedem Menschen ab, der sich politisch engagiert, dass er mit seinen Ideen, und da muss man ganz klar sagen, Neoliberalismus ist eine andere Idee von Politik, von Wirtschaftspolitik, aber mit seinen Ideen was Gutes will. Das ist mal das vorausgesetzt. Und das Ganze, was dann hinten dran spielt, diese Machtspielchen, dieses wann man der Presse wo was durchgibt, das ist das eine. Ich möchte aber jetzt gerne zu einem Punkt kommen, der mir aufgefallen ist in dem Gespräch, in der Pressekonferenz, erstmal von Olaf Scholz, dann aber auch von Christian Lindner. Dass es, was lange nicht in der Politik war, auf einmal wiederum ich ging. Ich bin enttäuscht, ich habe mich getäuscht, ich habe einen Vorschlag gemacht, ich hatte gehofft. Du kennst das auch, dieses als Führungskraft redet man nicht von ich, sondern man redet vom wir, man redet von dem Team. Wäre es ein Vorschlag von der Fraktion gewesen, hätte man automatisch von mir gesprochen. Es ist mir aber jetzt bei beiden aufgefallen. Ist das eine bewusste Wortwahl gewesen oder ist das ein neuer politischer Ton zurück zu diesem Ich, zu der Personenmarke? Und deswegen sage ich auch davon, ich Christian Lindner und ich Olaf Scholz oder ich Robert Habeck, wobei es mir bei ihm nicht so auffällt, muss ich sagen. Ist das etwas, was sich generell geändert hat oder ist das jetzt eine Besonderheit dieser aktuellen Situation gewesen?
Ich glaube tatsächlich, dass es eine Besonderheit dieser Situation auch dargestellt hat. Also wir haben ja alle einen Bundeskanzler erlebt, der emotional war, was wir ihm ja immer abgesprochen haben, zumindest die, die ihn nicht näher kannten. Und man hat auch bei ihm gemerkt, wie viel Kraft er in diesen Jahren, muss man ja sagen, von sich selbst investiert hat, fast bis zur Selbstaufgabe, um immer wieder der Vermittler zu sein, den Teamgedanken zu groß zu machen in dieser Koalition. Und ich glaube, an diesem Tag ist er nochmal richtig tief persönlich von Christian Lindner enttäuscht worden.
Hast du den Kanzler so schon mal erlebt? Weil ich habe auch nochmal, hört sich euch gerne an, es gibt eine Folge Olaf Scholz bei Hotel Matze, einmal im Jahr, war jetzt im Sommer. Da hast du das Gefühl, ich weiß nicht, ob wir es intern schon mal gesagt haben, es spricht die eigene KI, die KI von Olaf Scholz. Total war dein Spruch. Dürfen wir ja vielleicht sagen, wenn du es rausschneiden möchtest, schneiden wir es raus. Ja. So kontrolliert. Und jetzt kommt dieses extreme Gegenteil davon. Ich meine, dass Olaf Scholz immer vorgeworfen wurde, er kommuniziert nicht und man nachweislich sagen kann, keiner gibt so viele Bundespressekonferenzen, ist so oft in der Bundespressekonferenz, kommuniziert so viel. Da kann sich dran legen, aber die Menschen haben sich nicht so gefühlt, dass sie mit ihnen kommuniziert wird, weil es eben so immer auf der gleichen Tonlage war, immer ohne irgendeine Emotion. Das war ja wirklich eine Besonderheit von ihm. Ja. Gab es diese Zwischentöne? Gibt es so einen normalen Olaf Scholz in der Politik, im politischen Betrieb oder gibt es diese beiden Extreme?
Also wir haben alle gemeinsam eine Entwicklung mitbekommen, seitdem wir in diese Koalition gegangen sind. Also wir haben, um es kurz zu machen, am Mittwochabend, als Olaf bei uns in der Fraktionssitzung war, und er ist ja fast immer da, es sei denn, er hat internationale Verpflichtungen. Ansonsten steht er immer vorne und ist immer ansprechbar. Wir haben alle gesagt, wir haben unseren alten Olaf wieder.
Deswegen habt ihr auch applaudiert, ne?
Es war, ich habe es so beschrieben, als hätte man ihm einen Grauschleier vom Gesicht weggenommen oder eine Zwangsjacke ausgezogen. Weil das haben ja viele immer gesagt, der steht da, der bewegt sich kaum, der ist völlig reduziert in seinen Gestiken etc. pp. Weil er sich hoch kontrolliert hat, geschlummert hat das schon lange in ihm drin, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Aber das ist eben der ist da unheimlich hart auch mit sich selbst, dass er sagt, das kann ich jetzt nicht zulassen. Und das ist ihm zum Nachteil ausgelegt worden bis heute. Und ich will nochmal sagen, Birgit, du hast ja vorhin gemeint, der Vorwurf, er, er kommuniziert nicht, obwohl er es ja doch viel tut.
Ja.
Es ist nicht adressatengerecht. Und auch das haben wir schon mal besprochen.
Ja.
Die Bürgerinnen und Bürger, die wollen Menschen sehen.
Das haben wir bei Trump gesehen. Das haben wir bei Trump gesehen. Der hat sich von seinen Beratern, der hat gesagt, es ist mir egal, was der mir sagt. In dem Moment, wo der in Pennsylvania in der Halle steht, da hat der vielleicht 30% dessen gesagt, was geplant war. Und ansonsten hat der mit den Leuten ganz normal gesprochen. Ja. Und das ist belohnt worden. Ja. Und das belohnen wir, bin ich mir 100% sicher. Das ist auch etwas, was wir hier belohnen. Wir haben bei Olaf Scholz ja jemand, der sich, glaube ich, sehr daran orientiert hat, zu sagen, er möchte nach wie vor, so wie er es auch in der Großen Koalition hatte, den Menschen eine Sicherheit geben, also eine Stabilität. Und zu einer Stabilität gehört vielleicht dann auch eine stabile Tonlage. Aber es ist leider nicht angekommen. Und einer hat geschrieben, es ist schade, dass Christian Lindner das geschafft hat, was Millionen Deutsche ihm schon vorher gesagt haben. Nämlich, hau jetzt mal auf den Tisch.
Ja. Und auch das ist wieder, ne, man könnte jetzt sagen, warum nicht eher? Und
ja.
Aber ja, wir wissen selber, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ich suche ja immer so Gleichnisse, wo Menschen das auch besser fassen können.
Ja.
Wie viele Beziehungen gehen auseinander? Und wie lange geht das oft? Weil man immer denkt, ach, die Kinder und lass uns doch nochmal versuchen. Und man reduziert sich. Und irgendwann sagt man dann, eigentlich hätten wir uns schon vor 10 Jahren scheiden lassen können. Aber wir haben es nicht besser gewusst. Und das ist tatsächlich in der großen Politik auch nicht anders. Natürlich tritt man doch an mit einer, man will doch ein Ziel erreichen. Und gerade in der jetzigen Situation, die Herausforderungen, die wir nicht nur geopolitisch haben, die wir eben bundespolitisch haben, die wir landespolitisch haben, da ist man, wenn man sehr verantwortungsbewusst ist, für vieles zu haben und zu vielen Sachen bereit. Aber auch da muss man schauen, auch da kann jeder nur für sich selbst einschätzen, wie weit kann ich gehen.
Es ist ja oftmals so dargestellt worden, als wäre die SPD und Olaf Scholz das eine, dass die wahren Streithähne Robert Habeck und Christian Lindner seien. Beides eitle Persönlichkeiten, beide politisch sehr gegensätzlich und dass das nicht geklappt hätte. Das ist so eine Meinung, die dargestellt wird. Es gibt natürlich die zweite, die auch sagen, dass der Drops war bereits letztes Jahr im Sommer gelutscht, als es die Ansage zum Haushalt war. Auch das hatten wir schon mal in der Folge besprochen. Ja. Und das trifft, das würde das bestätigen, was du sagst. Man versucht natürlich auch im Sinne des Auftrags für das Land, die Ehe noch weiter zu retten. Und irgendwann ist dann halt diese berühmte Zahnpastadose verkehrt ausgedrückt. Was glaubst du denn? Wissen kann man es ja nicht, aber was ist dein Eindruck? Glaubst du, man hätte das hinkriegen können noch? Hättest du noch eine Chance gesehen, eine gute Regierungszeit bis September hinzubekommen? Da sagst du, ich bin jetzt ehrlich gesagt genau wie Olaf Scholz auch froh, da ist jetzt was abgefallen und jetzt geht's neu ran.
Tatsächlich, aber da gucken wir natürlich, man weiß ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Und wenn man mal so sich die Mühe macht, zusammenzusuchen, wie oft Stimmen aus der FDP gekommen sind, Ampel vor dem Aus, ob das Kubicki war oder wer auch immer. Also das sind ja unzählige, das ging schon 22 los. Und es wurde immer wieder bedient. Das kam weder von den Grünen noch von der SPD. Es kam von Anfang an immer von der FDP. Mhm. Und das hat natürlich auch sein Übriges getan, ne? Wenn du dann irgendwann merkst, derjenige, der möchte eigentlich gar nicht mehr. Und nun können wir spekulieren über die Gründe, warum es gerade jetzt passiert ist. Christian Lindner ist ja tatsächlich auch mit einer Lüge rausgegangen, das muss man so sagen. Er hat ja behauptet, das Umgehen der Schuldenbremse, was von ihm verlangt worden wäre, wäre ein Verfassungsbruch gewesen. Mhm. Stimmt ja so nicht. Wir haben durchaus Möglichkeiten im Grundgesetz, im Paragraph 115, in ganz besonderen Situationen davon abzuweichen. Und ich glaube, wir haben jetzt eine besondere Situation. Die haben wir aber im Übrigen schon etwas länger, denn Christian Lindner war von Anfang an der Meinung, dass wir die immensen finanziellen Herausforderungen, die wir für die ukrainischen Geflüchteten hier vorgehalten haben und immer noch vorhalten, dass wir die eben so nebenbei aus unserem Kernhaushalt finanzieren. Mhm. Und das ist nicht machbar. Das ist tatsächlich, das überfordert, das hat unseren Haushalt überfordert und führte jetzt letztendlich dazu, dass er als Finanzminister ja auch keine Bereinigungsvorlage vorgelegt hat. Die hätten wir nämlich benötigt, um nächste Woche unseren Haushalt zu bereinigen und auf den Weg zu bringen. Er hat schlicht und ergreifend die Arbeit eingestellt. Und das bevor der Mittwoch kam.
Ja, und jetzt mal losgelöst von dem Fachlichen, das ist auch immer nicht so richtig zu bewerten. Natürlich gibt es jetzt jede große Zeitung hat jetzt einen Verfassungsrechtler, der sagt, ja, Christian Lindner hat recht, wäre schwer gewesen. Es gibt aber genau die, die sagen, nee, natürlich hätte das geklappt, weil eben Ausnahmezustand Ukraine. Also da gibt's, das ist auch heute nicht unser Thema. Wir wollen natürlich schon ein bisschen hören, wie du das einschätzt, ja. Und gerade Haushaltsthema ist ja auch deins. Und ich finde das auch einen wichtigen Aspekt zu sagen. Macht denn da jemand seine Hausaufgaben und legt euch Vorschläge hin? Ja, genau. Oder ist es einfach immer nur ein Nein sagen und ein Ablocken?
Ja. Ja.
Also das ist ja auch ganz spannend, da auch nochmal die Sicht auch der Menschen in der zweiten und dritten Reihe zu hören. Und da komme ich jetzt gleich auch mal zu einer ersten Frage, die von den Hörern deines Podcasts gekommen ist, nämlich die Frage, wie ist das eigentlich, warum sind jetzt diese Führungskräfte entlassen, wie ist das mit der Nachbesetzung auch der Staatssekretäre in den Ministerien, wie kann man handlungsfähig sein und bleiben, nachdem eben jetzt drei FDP-Minister, wir müssen ja eigentlich sagen vier, weil Volker Wissing ist ja jetzt on the other side. Aber wie, ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Wie muss ich mir das eben auch vorstellen? Wie leistungsfähig, wie handlungsfähig ist jetzt eben sind diese Ministerien, die jetzt eben ausgetauscht wurden in der Spitze?
Ich könnte jetzt etwas platt antworten und vielleicht schneiden wir es auch raus.
Das können wir alle gucken. Piep.
Es ist wie im Unternehmen. Wann arbeiten die am besten? Wenn der Chef
in der Krise.
Nicht da ist.
Ach, wenn der Chef, das lassen wir auf jeden Fall drin.
Nein, ich möchte nicht despektierlich wirken. Es ist tatsächlich natürlich eine Herausforderung. Aber ich sag mal so, die Ministerien, die sind voller sturmerprobter Menschen, die viele Sachen einfach so aushalten können.
Ja, und in der Tat kam die Frage nach, wie soll denn ein hierarchisch geführtes Ministerium funktionieren, wenn Staatssekretäre, Ministerialbeamte und Referatsleiter einfach so freigestellt werden, ohne dass da Betrug im Spiel war oder Gefahr in Verzug?
Also ich habe bis jetzt tatsächlich keine Nachweise gefunden, dass Staatssekretäre entlassen worden sind. Ich habe das nochmal geprüft und habe gedacht, jetzt schaust du doch mal.
Ja.
Und ansonsten, die Ministerien arbeiten, die Abteilungsleiter haben ihre Ministerien voll im Griff und der Betrieb geht dort, ich will nicht sagen ganz normal, aber der geht weiter.
Der geht
da
weiter.
Da brauchen wir keine Gedanken uns machen.
Okay.
Aber da steckt ja auch die Frage drin, wie ist denn das jetzt? Wieso wurden jetzt nicht neue Minister berufen oder neue Staatssekretäre? Warum gibt es so die Doppelungen, die wir ja teilweise jetzt erleben, dass eben jemand zwei Ministerien führt?
Ja.
Das ist, der Bundeskanzler hat einfach gesagt, er möchte keine Mehrkosten generieren durch das Neuberufen von Ministern. Oder auch das Generieren von Anwartschaften. Das wissen wir ja auch. Wenn man so ein Amt übernimmt, hat es ja gewisse Anwartschaften auf Rente etc. pp. Und hat gesagt, lasst uns einfach zu der Modalität greifen, die üblich ist. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten, dass jedes Ministerium quasi einen Ministervertreter hat.
Ja.
Also
ja.
Wenn zum Beispiel ein Minister mal krank wird.
Ja, genau.
Oder aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es so Vertretungsszenarien.
Das heißt, Volker Wissing war vielleicht schon Vertreter vom Justizminister?
Nee, war er nicht.
Ja.
Das ist jetzt eine spezielle Situation, aber das wäre möglich gewesen.
Okay.
Dass man zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist in der Vergangenheit, als Franziska Giffey ausschied, hat damals Christine Lambrecht, ich glaube für mehrere Monate, sowohl das Justizministerium als auch das Familienministerium
mitgeleitet.
Geführt. Ganz genau, weil da war es diese Vertretungsregelung zum Tragen gekommen. Und wenn man, und wir haben ja jetzt einen Zeitraum, der wirklich überschaubar ist.
Ja, absolut. Das ist ja auch nochmal zu berücksichtigen.
Das ist eine sehr verantwortliche Regelung, ja, dass wir nicht sagen, wir machen hier jetzt nochmal Personalkarussell. Mhm. Und Gleiches trifft für die Überlegung zu, ob man nochmal parlamentarische Staatssekretäre benennt, weil es gibt ja immer sowohl verbeamtete Staatssekretäre als auch die parlamentarischen. Ja. Und das wird auch sehr, sehr knapp sein. Und man sieht es auch, dass gerade der neue Finanzminister, der Herr Kukies, der hat ja auch seinen Referenten mitgenommen aus dem Bundeskanzleramt. Also, dass man da auch zeitnah gleich ein Arbeitsteam hat, was sich kennt und was sich relativ schnell und zeitnah einarbeiten kann.
Und was sich auch vertraut. Und wir reden ja, wie gesagt, über einen überschaubaren Zeitpunkt. Ja. Kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu, wann denn jetzt wirklich Ende ist. Aber dann haben wir über die Frage gesprochen. Also was da drüber stand, ist eben, seid ihr handlungsfähig? Seid ihr jetzt für die nächsten Wochen, für das, was ihr auch noch vorhabt, hast du das Gefühl, das kriegen wir hin, wir kriegen Entscheidungen im Tagesgeschäft geregelt.
Sagen ja, das sind ja zwei Paar Schuhe. Wir haben ja jetzt nur über die Ministerien gesprochen.
Ja, da hast du recht.
Andere betrifft ja das Parlament.
Und die Entscheidungen hängen jetzt davon ab, wer eine Minderheitsregierung wie in Sachsen unterstützt.
Ja, ne? Ich fände ja schon mal die Idee ganz wunderbar, wenn jemand denkt, das Parlament organisiert jetzt die Arbeiten in den Ministerien. Wir würden uns manchmal wünschen, die würden das tun, was wir ihnen aufgeben. Also, das ist nicht so trivial. Also, das sind kleine Unternehmen, die laufen gut. Tatsächlich, was in der Frage vielleicht indirekt drinsteckt, ist ja die Tatsache, wie können die nächsten Wochen im Parlament jetzt aussehen?
Ja. Ja. So, und da sind wir genau jetzt schon bei der nächsten Frage oder bei dem nächsten Themenkomplex. Jetzt geht es darum, wann kommt, stellt Olaf Scholz die Vertrauensfrage, wann sind Neuwahlen? Ich sag mal, bis 5 Minuten vor der Sendung gab es jetzt vor unserer Aufzeichnung, gab es noch kein neues Datum, sondern es gibt im Grunde genommen eine Gesprächsbereitschaft von Olaf Scholz dahingehend, dass er sagt, es muss nicht der Januar sein, sondern da müssen wir jetzt uns einfach mal überraschen lassen. Aber was, vielleicht erstmal der Grund, warum wäre es wichtig, die Neuwahlen möglichst spät zu machen? Welche Vorteile hätte das für uns als Land, für uns als Bürger, dass die Neuwahlen nicht Anfang Januar stattfinden, sondern erst, sagen wir mal, Ende März?
Das hat einfach viele organisatorische und rechnerische Hintergründe. Mhm. Wer die Zeit hatte, die Bundeswahlleiterin, die ja verantwortlich dafür ist, dass diese Wahl, die wir durchführen, die muss ja verfassungsgemäß ablaufen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Parteien ihre Kandidaten aufstellen müssen. Dazu muss es Wahlkonferenzen geben. Von diesen Wahlkonferenzen gibt es dann beglaubigte Abschriften. Die müssen dann in den Einwohnermeldeämtern eingereicht werden. Die müssen prüfen, ob diejenigen, die gewählt worden sind, auch wählbar sind. Also da sind ganz viele Leute mit beschäftigt. Um das sozusagen hinzubekommen, da gibt es auch Fristen. Und nur mal um es, ich kann es wirklich mal aufdröseln. Also mal angenommen, der Bundeskanzler würde jetzt am 13. November nächste Woche die Vertrauensfrage stellen.
Ja.
Was würde das konkret bedeuten? Der Bundespräsident hätte bis 4.12. Zeit, um zu entscheiden, ob er das annimmt, ob es Neuwahlen gibt oder nicht. Mhm. Jetzt setzen wir mal voraus, der Bundespräsident würde zustimmen, dann wäre der späteste Termin am 2. Februar für eine Bundestagswahl.
Ja, weil das eine Regelung ist, dass x Wochen nach der Vertrauensfrage. Ja.
Genau. Mhm. So, zweiter Punkt. Bei einer Wahl am 2. Februar, wenn man alle Fristen einhält, müsste der Briefwahlbeginn am 22.12. sein. Ja. Also mir persönlich fehlt schon mal die Fantasie, wer sich bitte in der Weihnachtszeit mit Wahlkampf beschäftigen möchte.
Das wäre meine Frage gewesen.
Nicht.
Das wäre meine Frage gewesen.
Am Weihnachtsmarkt mit einem Wahlstand. Also sorry, also wie man das als christlich-demokratische Union fordern kann, fehlt mir die Fantasie. Aber es wäre so, am 22.12. Müsste die Briefwahlunterlagen verschickt werden. Das heißt, die müssten ja die Stimmzettel bis dahin fertig sein.
Ja.
Der Druck von Wahlzetteln, der wird ja nicht irgendwo gemacht, sondern in der Bundeswahldruckerei. Mhm. Der braucht ungefähr 2 Wochen.
Mhm.
Manchmal sogar noch ein bisschen länger. So, sagen wir mal, der Start des Drucks von Stimmzetteln müsste am 8. Dezember stattfinden.
Mhm.
Bis dahin müssten die Wahlämter alle Kandidaturen und Protokolle von den Nominierungskonferenzen geprüft haben, Daten und Namen erfasst haben und auf Richtigkeit geprüft haben. Und da stellt man, dass das nur eine Woche dauert, normalerweise dauert auch das eher 3-4 Wochen, müssten alle Nominierungskonferenzen bis Ende November erledigt sein. Einschließlich der Listenaufstellung durch die eigenen Parteien.
Und ich wollte das alleine sagen. Alleine, was das bedeutet, das wissen wir doch von den vorherigen Legislaturperioden.
Und es sind ja jetzt alle eingetaktet, ne? Das heißt, du musst ja auch zu so einer Konferenz, hast du auch wieder Fristen, 10 Tage
vorher zum einladen.
Zum Einladen. Ja. Ne?
Ja.
So, jetzt nehmen wir mal an, also ich kann sagen, ich persönlich hatte unter normalen Voraussetzungen meine Wahlkonferenz für den 11. Januar geplant.
Mhm.
Haben wir jetzt vorgezogen, auf den 7. Dezember. Also, dass man schon sieht, dass man schon vor die Welle kommt. Und Fun Fact am Rande, selbst Friedrich Merz ist bis jetzt noch nicht aufgestellt und ich glaube, seine Wahlkonferenz in Hagen sollte Ende Januar, Anfang Februar stattfinden.
Und wir reden so jetzt über die Aufstellung für September. Das wäre jetzt für den Termin September gewesen. Da hätte man im Januar die Aufstellung gemacht.
Er hat noch keinen neuen Termin.
So, sagen wir mal, er würde das hinbekommen. Aber alleine, das, wenn wir jetzt am 13. sagen, es kommt die Vertrauensfrage, am 14. würde unser Bundespräsident sagen, akzeptiert. Am 15. würden die Einladungen rausgehen, aber auch dann müsste es ja, am 25. müssten wir in allen Wahlbezirken Deutschlands, und das sind ja ein paar, überall müssten wir so weit sein, dass wir sagen, wer sind die Kandidaten und wer ist auf welchem Listenplatz, ne?
Genau. Und dem gegenüber stehen auch die kommunalen Einrichtungen, die aktuell alle Amok laufen, weil sie sagen, Leute, das schaffen wir nicht, weil wir haben Weihnachtsferien, also, ne, also auch unter dem Sinne kann man alles zurücknehmen, aber was macht das mit Menschen?
Mhm.
Es ist einfach schwer vorstellbar. Wie gesagt, es gibt Fristen und ich weiß, dass sich die Bundeswahlleiterin am kommenden Montag mit den Landeswahlleitern treffen und besprechen wird, um genau auch diese, sage ich jetzt mal, ja, das bei denen abzuholen, wie die das sehen. Weil letztendlich müssen die es ja umsetzen. Aber wie gesagt, ne, Prämisse ist ja immer, wir wollen noch keine Verhältnisse wie in Berlin, wo dann nachträglich nochmal gewählt werden muss, weil festgestellt wird, da hat was nicht funktioniert.
Verfahrensfehler. Ja.
Ja.
Gut, aber jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt nun mal auch das Gesetz, ne? Wir müssen das dann innerhalb von sechs Wochen sind das, glaube ich, ne? Nach der Auflösung muss es neu gemacht werden.
Nach der
Entscheidung von Steinmeier.
Richtig.
Ne?
Also er muss sagen und dann kann sich
dann
kann's los.
So. Jetzt wurde gesagt, es ist kein Papier da, dann hat jetzt die Papierindustrie gesagt, doch, Papier haben wir. Dann wird gesagt, wir wollen aber vorher, wir müssen noch bis zum Jahresende Sachen durchbringen. Dann wird gesagt, ja, wer bildet sich denn ein, dass jetzt die CDU nochmal eure Sachen unterstützt in der Minderheitsregierung. Wie ist das denn jetzt inhaltlich? Jetzt haben wir über den Prozess gesprochen. Ja. Was hat es denn inhaltlich für Nachteile, wenn jetzt im Januar oder sagen wir auch mal Anfang Februar schon wieder Neuwahlen wäre?
Ich würde mal anders anfangen wollen, um einfach darzustellen, dass der Betrieb im Bundestag jetzt ein komplett anderer ist. Das heißt, du hast vorher die Koalition gehabt mit ihren Mehrheiten, die sich am Dienstagmorgen getroffen haben, die parlamentarischen Geschäftsführer, und haben die Tagesordnung festgelegt für das Plenum. Welche Gesetze werden aufgesetzt, welche Punkte werden aufgesetzt, welche Punkte werden abgesetzt. Da gibt es welche, die kann man nicht absetzen. Zum Beispiel, wenn jemand eine Aktuelle Stunde beantragt. Und deshalb hatten wir auch am vergangenen Donnerstag und Freitag jeweils eine Aktuelle Stunde, weil die kann immer nur die die Fraktion zurückziehen, die sie eingereicht hat. Haben die beiden nicht gemacht, ne? Das heißt, du musst jetzt, um eine Tagesordnung für die Plenarsitzung auf den Weg zu bringen, musst du Mehrheiten haben und immer gucken. Also die Prozesse dauern erstmal um ein Vielfaches länger. Dann müssen wir tatsächlich gucken, du hast es dankenswerterweise angesprochen, weil viele ja meinen, ja, jetzt erzählen sie, hier müssen noch irgendwelche Sachen von denen durchgebracht werden. Das sind wichtige Sachen. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn wir die Sache mit den mit der Pflegeversicherung jetzt nicht noch in diesem Jahr im Bundestag beschließen, dann laufen wir Gefahr, dass nächstes Jahr Pflegekassen in die Insolvenz gehen.
Das heißt, da seid ihr auch, um da jetzt mal nachzufragen, seid ihr da auch an so Stichtage wie 31.12. gebunden oder was wir gerade aus der Werbung kennen, ne? Bis zum 30. November musst du deine Pkw-Versicherung gekündigt haben. Also sind das Daten, an die ihr gebunden seid, dass ihr sagt, wir müssen das mit der Pflegeversicherung jetzt regeln? Oder sind das eher die Sachen, die mit dem Haushalt, mit den Haushaltsbudgets zu tun haben?
Nein, es sind tatsächlich, also Gesetze brauchen ja auch immer Zeit, um sich entfalten zu können. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden und tatsächlich, wenn wir das dieses Jahr nicht mehr beschließen, das heißt ja nicht, dass wir es später beschließen. Das entfällt dem einen oder anderen bei dieser Diskussion. Wir werden dann ein anderes Parlament mit anderen Mehrheiten haben. Das heißt, die Gesetzesentwürfe, die jetzt nicht auf den Weg gebracht werden, die werden so nicht mehr kommen. Mhm. Und wann sie kommen, wissen wir, selbst wenn sich das Parlament dann wieder neu konstituiert hat, wie lange es braucht, bis Koalitionsverhandlungen durchgeführt waren, bevor man dann mal so ins Arbeiten kommt, kennen wir alle. Das ist extrem schwierig. Ich wollte aber noch, mir liegen noch zwei andere Sachen am Herzen, die definitiv am 1.1.25 nicht kommen, wenn wir sie nämlich nicht noch in diesem Jahr beschließen können, mit Stimmen der CDU. Und das ist einmal die Erhöhung des Kindergeldzuschlags.
Ja.
Der wird dann nicht kommen. Und wir hatten ja auch etwas für die arbeitende Mitte vorgesehen, um die kalte Progression auszugleichen in der Steuerbewertung. Auch das wird nicht kommen.
Das Kindergeld, wir reden über 5 €. Was mich verrückt gemacht hat, jetzt kann man sagen 5 € rauf, runter. Was mich an der ganzen Sache so verrückt gemacht hat, seit Beginn an, dass es im letzten Wahlkampf ein Riesenthema war, Kindergrundsicherung.
Ja.
Und ich hätte vermutet, dass das etwas ist, wo ganz Deutschland mit einer 100-prozentigen Zustimmung sagt, bitte sofort durchwinken. Woran lag das eigentlich?
Naja, mit der 100-prozentigen Durchwinkung. Aber wenn du halt Koalitionspartner hast, die dieses Gesetz nicht möchten, und da hat ja jeder den öffentlichen Zoff zwischen Frau Paus und Herrn Lindner immer wieder feststellen können, und wir kein vernünftiges Gesetz auf den Weg, uns blutet das Herz. Also mir persönlich, du sagst es ja, nicht nur in Wahlkampfzeiten, schon in der Legislaturperiode davor, war das ja durchaus ein Thema. Und man dachte jedes Mal, jetzt sind wir kurz davor und jetzt bringen wir es durch. Mhm. Es ist eine Schande.
Ja, ja, da bin ich wirklich bei dir. Das ist eine echte Schande. Ja, also erstmal vielen Dank für diese Einordnung und Erklärung, dass es eben diese Stichtage gibt, und na, Pflegekasse ist auch schon mal wieder ein gutes Beispiel. Wir kommen noch mal zu ein paar Fragen. Ich komme jetzt mal zu Fragen, die ein bisschen heftigeren Ton angeschlagen haben. Du hast aber gesagt, Feuer frei, also alles raus damit.
Alles zu nehmen.
Interessieren würde mich ernsthaft, mit welcher Frechheit Saskia Esken glaubt, es könnte jetzt so weitergehen. Die CDU nickt alles durch und man sei handlungsfähig, gepaart mit der Frage, wie geht die SPD mit einem Kanzler um, der stur glaubt, er sei der Beste und würde die Wahl wieder gewinnen. Also.
Das ist ja schon ein heftiger Tobak, ne? Und da sind wir wieder dabei, dass man sich heutzutage halt ein individuelles Urteil so darstellen kann, als wäre das Allgemeinheit-Denken. Mhm. Ne? Mhm. Dahinter steckt ja erstmal eine Einschätzung der oder des Fragenden, der erstmal Saskia Esken und Olaf Scholz so wahrnimmt, wie er sie beschreibt. Diese Wahrnehmung kann er natürlich, wir sprachen schon über diverse Talkshows und ja auch Printmedien haben. Ich habe nun mal das große Glück, dass ich sehr dicht dann dran an diesen zwei Personen bin und sie auch zugegebenermaßen Saskia vielleicht noch ein bisschen näher als Olaf kenne. Mhm. Und deshalb sagen kann, ich fühle mich so ein bisschen erinnert wie, wie soll ich es formulieren, bei der Bewertung von Frauen in Führung. Wenn eine Frau durchsetzungsstark auftritt, dann ist sie zickig oder streitet immer rum. Und das sind so Sachen, wo man viele Eigenschaften auch ins Negative främen kann. Also wenn jemand stur ist, angeblich, heißt es für mich, der ist aber auch durchsetzungsstark. Oder vielleicht ist er pragmatisch und lösungsorientiert. Mhm. Und das ist Olaf Scholz. Und wie gesagt, ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, was mich als ganz neue Abgeordnete tief beeindruckt hat, war 2021, als alle diejenigen, die den Koalitionsvertrag mitverhandeln durften, zu einer Auftaktveranstaltung im Willy-Brandt-Haus in Berlin zusammenkamen und Olaf Scholz ohne Punkt und Komma uns gefühlt anderthalb Stunden zu jedem Thema was gesagt hat, das stand nirgendwo. Also das war in seinem Kopf, wo ich gesagt habe, was für eine tiefe Fachkenntnis muss dieser Mensch haben? Und er hatte auch einen Plan. Mhm. Und da merkt man auch wieder, wie sehr er innerlich auch gelitten haben muss, dass er diesen Plan nicht durchsetzen konnte. Beziehungsweise er glaubte, er hätte ihn im Papier. Und dann war das Papier nichts mehr wert, auf das es geschrieben war. Also auch das macht ja was mit Menschen, ne?
Ja.
Und da kommen wir auch wieder auf Kommunikation bei Olaf.
Ja, ja.
Weil da sagen ja auch viele, der ist schnippisch oder so von oben herab. Er ist tatsächlich, weil er selbst so ein kluger, strategischer Denker ist,
ja,
dem man alles nur einmal sagen muss und dann ist das bei dem im Gehirn drin.
Ja.
Und das, glaubt er, funktioniert bei allen anderen Menschen auch. Und wir mal sagen, nein, Olaf, es gibt Menschen, denen muss man das mehrfach erklären. Und vielleicht auch nochmal von der anderen Seite.
Das, und auch je nachdem, wo man ist, mit anderen Worten. Ne? Ich glaube, das ist...
Mir ist es letztens passiert, es gibt so ein Mobil vom Deutschen Bundestag, der tourt so durchs ganze Land und da können die Bürgerinnen und Bürger sich informieren, was der Bundestag so alles treibt. Und da war ich auch zugegen und habe mich auch mit Bürgerinnen und Bürgern unterhalten und da war auch eine, wo die Mitarbeitenden dort schon meinten, ich glaube, die ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Und dann habe ich mit der so eine Stunde geredet und die hatte viele Fragen, aber ich musste mich oft die Antwort aus vier unterschiedlichen Richtungen versuchen, damit sie es mitnehmen konnte. Und da sagt die Mitarbeiterin zu mir, Frau Michel, aber Sie haben eine Geduld und wie gut Sie erklären können, können Sie nicht den Olaf beraten? Ich will nur sagen, ja, das ist eine Gabe, die hat er leider nicht. Das muss man auch zugeben.
Ja, aber. Es ist aber ja bemerkenswert. Wir erinnern uns ja auch an SPD-Zeiten, in denen die Führung schneller weg war, als sie das Auto getankt hatte. Ja. Es ist bemerkenswert, dass darüber jetzt auch eine Klarheit ist. Ich muss sagen, sowohl bei Christian Lindner, der jetzt wieder Finanzminister werden möchte, als auch bei Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Also es ist Ruhe im Karton, ne? Ihr seid euch da einig. Du kannst jetzt wieder nur für die SPD sprechen.
Ja. Also wir sind auch, also das ist auch wirklich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch der Parteivorstand. Mhm. Wo man ganz genau auch abchecken muss, was passt und was passt nicht.
Wie kommt das, dass das jetzt so das gefühlt, die Deutschen sagen, wir möchten den Verteidigungsminister gerne als Kanzlerkandidat haben, dass wir einen wirklich hervorragenden, möglicherweise auch etwas sympathischer kommunizierenden Parteivorsitzenden haben. Also ihr habt ja gute Leute da und es ist aber klar, obwohl Olaf Scholz gerade nicht die guten Werte hat, sagt er, wir bleiben dabei. Worauf führst du das zurück? Worauf führst du auch diese Ruhe zurück, dass nicht gesägt wird oder wird gesägt und wir kriegen es nur noch nicht mit, wir werden dann übermorgen davon überrascht?
Ich sag mal so, jede Hosentasche kenne ich nicht, wo jemand eine kleine Säge versteckt hat und ich werde mich hüten, also dazu bin ich jetzt schon zu lange im Geschäft. Das sind oft Sachen, wo ich gesagt habe, never ever wird das so kommen und dann kommt's doch.
Katrin, also, vielleicht haben wir Glück, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Das heißt, Katrin Michel wird die neue Kanzlerkandidatin.
Das glaube ich jetzt nicht. Und ich finde es auch gut, weil machen wir uns doch nichts vor. Ich vergleiche das immer mit einer Fußballmannschaft. Eine Fußballmannschaft wird doch nicht durch die Auswechslung des Trainers von heute auf morgen besser.
Sehr gutes Bild. Sehr gutes
wir,
Bild. Ne,
wir glauben immer, also wir brauchen nur den Trainer auswechseln und super, dann läuft alles. Mm. Das ist mitnichten so. Da sind viele Sachen zu bedenken. Und das Nächste, die Kürze der Zeit. Was wird es bringen? Was wird es überhaupt für einen Wahlkampf werden? Werden wir
das war ja genau das Argument auch bei Kamala Harris, dass sie gesagt haben, lasst uns Kamala Harris sofort aufstellen, weil sie bekannt ist und weil es eine größere Chance hat, als jetzt nochmal in die Wahlen reinzugehen und vielleicht nochmal bessere Alternativen zu finden, die aber nicht bekannt sind, die den Wählern wieder erst näher gebracht werden müssen. Also das
weißt du, ich hab tatsächlich
Triebfeder, ne?
So ein bisschen Parallelen gezogen von Kamala Harris zu Martin Schulz.
Ah, okay.
Da hatten wir auch diesen Hype, diesen immensen Hype.
Ja.
Und dann war aber, ich sag's jetzt mal so, kein Fleisch am Knochen. Weil es ist wichtig. Es muss ja zusammenpassen. Das war bei Kamala genauso. Wofür steht sie? Wofür genau? Und sie konnte das nicht beschreiben. Und die Dinge, die wehtaten, sage ich jetzt mal so, wenn man guckt in den USA in den letzten 5 Jahren, es sind bei den normalen Menschen so gut wie keine Reallohngewinne passiert in den Jahren. Mhm. Das ist natürlich ein Argument, da kann jemand, das kannst du verwenden.
Es ist so, das ist auch eine Frage, die gekommen ist. Ja. Wo ist die SPD für die Arbeitenden? Mit dreht sich der Magen um, wenn 2025 noch mehr Abgaben gezahlt werden müssen. Ich glaube, das ist auch in der Tat, wir haben das jetzt in Amerika gesehen, dass es jetzt im Nachgang hieß, ja, Trump hat gewonnen, weil die Leute eben das Gefühl haben, die Butter wird immer teurer, die Milch wird immer teurer, man hat weniger im Portemonnaie und irgendwie kann es so nicht weitergehen. Mhm. Das ist ja eine Situation, die, wenn ich an die Butterpreise, ich habe gerade heute wieder Butter gekauft,
die ist
wirklich identisch. Es ist nicht anders bei uns.
Ja.
Wie groß sind da die Sorgen?
Die Sorgen sind ja durchaus berechtigt, Birgit. Aber was stellt sich uns denn da in den letzten Jahren? Und es wird in Zukunft noch viel schwieriger werden. Wir hatten vor ganz langer Zeit 2 große Volksparteien, die in abwechselnder Art und Weise die absolute Mehrheit hatten und ihr Programm durchregiert hatten. Das gab eine Verlässlichkeit. Das heißt, die hatten auch durchaus die Möglichkeiten, das, was sie im Parteiprogramm gefordert haben, natürlich dann auch umsetzen zu können, weil sie hatten ja die Mehrheiten. Mhm. Und Koalitionen können das nicht. Koalitionen haben, egal ob es eine 2er, eine 3er, künftig vielleicht 4er Konstellationen werden, um Mehrheiten zu generieren, da wird immer weniger von den einzelnen Programmen derjenigen übrig bleiben. Und natürlich hätten wir als SPD eine ganz andere Politik gemacht ohne FDP. Oder auch CDU, wenn ich höre, am Freitag redet der Kollege Müller von der CDU und sagt dort, ich möchte das Bürgergeld abschaffen. Also es kommen doch massive Angriffe auf unseren Sozialstaat. Und da müssen die Leute doch überlegen, wem traue ich das zu, dass der noch für unseren Sozialstaat kämpft. Mhm. Das Schlimme ist ja, dass die meisten der Menschen, die jetzt alle möglichen Bedenken haben, die ich auch durchaus verstehen kann, vergessen, dass viele soziale Errungenschaften, die wir auch haben in unserem Staat, wir haben Bürgergeld, wir haben Arbeitslosengeld, wir haben Kurzarbeitergeld, wir haben Krankenversicherung. Also das ist ja nicht vom Himmel gefallen und passt übrigens ganz toll zum 9. November zusammen, wenn man mal ganz viele Jahre zurückgeht mit dem Sturz des Kaiserreiches und dass wir dann sozusagen gestartet sind und die Sozialgesetze auf den Weg gebracht haben. Das haben die meisten ja vergessen. Das ist nicht von Gott gewollt. Und wir können noch Konstellationen künftig
Naja, ich glaube, das ist in der Tat, das ist euch schon, ist eure DNA, wird euch auch zugerechnet, absolut. Aber das ist, glaube ich, genau die Frage, dass die Menschen jetzt sagen, ja, die SPD war jetzt an der Regierung, sie hat es nicht auf die Kette bekommen. Jetzt sagen sie, in den nächsten 3 Wochen wollen wir es aber noch auf die Kette kriegen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, der dahinter steht.
Ja, ja.
Und dass man eben, genau wie du sagst, es ist eben diese Herausforderung von Koalitionen. Das ist das.
Ja,
das wird nicht einfacher werden, ne?
Richtig. Und letztendlich, deshalb denke ich, das Wahlverhalten ändert sich per se. Mhm. Und ich bin gespannt, wohin sich das entwickeln wird, ob wir auch irgendwann amerikanische Verhältnisse haben, dass es halt wichtiger ist, ob man einer Person was zutraut, oder die besonders toll ist, oder ob man doch überlegt, wir eben mit unseren Parteien denken, wem traut man denn was zu? Wer könnte welche, ja, also, ne, wir gehen ja immer mit unserer sozialdemokratischen DNA in die Regierung oder wo auch immer. Und es ist auch nur die Frage, wie wichtig ist es den Menschen, dass ein Teil davon überhaupt noch durchgebracht wird?
Und was mich auch persönlich total, bin ich bei dir, was mich auch sehr irritiert und gewundert hat, ist, dass innerhalb von so kurzer Zeit sowohl im amerikanischen Wahlkampf als auch bei uns in Deutschland das Thema Klima überhaupt keine Rolle mehr spielt. Gefühlt fließt jedes, ich zitiere jetzt meine Freundin Usch, die sagt, uns fließt jede Woche ein neues Land vorbei und diese Bereitschaft zu sagen, hey, bitte, das muss jetzt eine Priorität haben.
Ja, ja.
Das wird, es spielt irgendwie keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, ob es nur in den Medien keine Rolle mehr spielt. Und wir werden am Wahltag überrascht, weil die Menschen doch sagen, uns ist das wichtig. Aber in den Medien findet es nicht mehr statt.
Und ich glaube, bei den Menschen auch, und das ist das Schlimme. Und wenn ich heute Morgen gehört habe, dass Donald Trump das Pariser Klimaabkommen aufkündigen
mal
möchte.
Wieder.
Und was der alles plant an neuen, man könnte verzweifeln. Man könnte verzweifeln, weil so wie du sagst, ne, uns läuft die Zeit davon und was tun wir unseren Kindern und Kindeskindern an damit, indem wir zuschauen? Und da bin ich auch wieder bei Christian Lindner. Also Schuldenbremse gegen Klima. Ja. Aber wir haben ja genügend Parteien, die Zuspruch bekommen, die ja den Klimawandel für nicht existent halten.
Ja, super. Dann kommen wir doch mal direkt nochmal bei einer weiteren Frage, die auch so nochmal auf das Thema Zustimmung von manchen Parteien, die sagen, das ist alles nicht existent, Unterschiede auch in der Ost- und Westwahrnehmung, Ost- und Westdeutschland-Wahrnehmung sind. Die Frage, es gibt nach wie vor Unterschiede in den Lebensbedingungen zwischen Ost- und Westdeutschland, die sich auch in Unzufriedenheit und politischem Protest niederschlagen. Und wie kann die Landesregierung, das ist jetzt eben auch nochmal eine Frage Richtung Sachsen, zu dem Mittwochvormittag, wie könnte die Landesregierung hier stärker auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und den sozialen Zusammenhalt fördern? Das möchte ich gerne nochmal mit als letzte Frage. Ich habe noch ein paar hier, aber Katrin, du und ich, wir beide freuen uns möglicherweise beide auf Giovanni Zarellas Live-Show gleich im ZDF.
Werbeblock!
Okay, mal gucken, wer das alles jetzt ernst nimmt. Ist immer auf jeden Fall, ich möchte deinen Samstagabend jetzt nicht länger strapazieren, aber die Frage nach dieser Besonderheit und der Unterscheidung und den unterschiedlichen Lebenssituationen im Ost und West, welche Chancen siehst du da? Welche Herausforderungen für Sachsen?
Das ist tatsächlich. Und da sind wir schon wieder fast beim Komplexitätsjunkie, weil alles, was wir heute besprechen, das schreit.
Grüße gehen raus an Marc Schmidtkamp.
Ja, genau. Also wirklich, dass wir haben eine große Herausforderung. Wir haben aktuell keine Regierung in Sachsen. Das heißt, wir können nichts auf den Weg bringen. Wir wissen auch nicht, welche Themen wer setzen kann. Themen, die man in dem Dreierbündnis möglicherweise hätte setzen können, die Stärkung von demokratischen Strukturen, die Stärkung der Schulen, also dass man wirklich eine zukunftsgewandte Landespolitik macht, die sind jetzt erstmal in weite Ferne gerückt. Und das ist die große Herausforderung. Und da gibt es eben ja, viel zu tun, gerade auch im Bildungssystem in Sachsen. Ne, da fallen mir gleich viele Sachen an, aber heute, Stand heute, haben wir keine Regierung, nicht mal eine Minderheitsregierung. Das heißt, wir müssen erst uns auf diesen Weg begeben. Und bis dahin geht es in Sachsen genauso wie im Bund, dass sozusagen, ja, nicht jeder für neue Projekte was ausgeben kann. Alles sozusagen erstmal auf Sparflamme ist. Das ist noch ein bisschen anders im Land, weil die ja einen Doppelhaushalt haben. Aber im Bund, selbst wenn man vom Bund Sachen steuern würde, geht es aktuell nicht, weil wir werden in eine vorläufige Haushaltsführung kommen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir quasi auf den Regierungsentwurf zurückfallen. Jeder weiß ja, der Regierungsentwurf wird vom Kabinett beschlossen und dann von uns Parlamentariern bearbeitet. Das heißt, wir sind nie zufrieden mit dem Regierungsentwurf, weil da viele Sachen fehlen, viele Sachen nicht etatisiert sind oder die Plafonds abgesenkt sind. Und dann arbeiten wir das um. Aber das ist jetzt alles perdu.
Alles perdu?
Also, ja.
Und wenn man jetzt also, mal jetzt aufblicken,
selbst ja. Wenn man, und wir haben gute Ideen, wir haben momentan kein Mandat, dies umzusetzen. Und das treibt mich unheimlich um.
Und wenn man jetzt mal ein bisschen Kaffeesatzleserei macht, kann uns das Gleiche nach der nächsten Bundestagswahl auch passieren. Weil wir auch da die Herausforderung haben würden, mit welchen Parteien soll es denn gelingen bei den Zahlen. Ne?
Ja.
Katrin, ich kann es nur immer wieder sagen, ich beende, glaube ich, fast jede Folge damit, dass ich das wirklich sehr bewundere, wie du dich einsetzt, wie du und deine Kolleginnen und Kollegen sich einsetzen. Ich frage jetzt, ich habe jetzt nochmal zwei Abschlussfragen an dich persönlich. Das eine ist, gibt es etwas, wo du sagst, Mensch, das liegt dir auf dem Herzen, das möchtest du gerne noch in die Folge reinbringen für deine Hörer, für die Menschen, die sich für Politik interessieren?
Ja, ich hoffe, sie werden sich weiter für Politik interessieren. Ich wünsche mir, dass sie die Angebote, die nicht nur von Menschen wie mir immer wieder gemacht werden, Gesprächsangebote, man kann uns ganz einfach alle Abgeordneten per E-Mail erreichen, dass sie das auch nutzen. Sie haben auch alle Abgeordnete vor Ort, egal welcher Partei sie näher stehen. Sie sollen das einfach nutzen, weil ich immer wieder merke, uns nutzt es nicht, uns mit Halbwissen oder mit Frust entgegenzutreten. Ich liebe die persönlichen Gespräche und sie sind immer erfolgreich, weil sie aufklären können, ohne belehrend zu sein, die aber auch oft Sachen noch hervorbringen, die vielleicht in so einem Beschwerdebrief nicht ankommen, wo man Menschen unterstützen kann, wo man im Kleinen helfen kann. Das würde ich mir wünschen, dass das die Hörerinnen und Hörer wirklich ernst nehmen, wenn sie sagen, mich interessiert Politik. Und ich habe noch eine zweite Bitte, dass jeder sich ganz genau überlegt, in welchem Land möchte ich leben? Wie soll diese Gesellschaft sein? Soll die solidarisch sein? Möchte ich meinen Nebenmann mit Respekt behandeln, so wie ich auch mit Respekt behandelt werden möchte. Wir müssen nicht immer alle einer Meinung sein, aber wir können gut und trefflich diskutieren, auf Augenhöhe, mit Respekt. Und das, glaube ich, wird uns alle ein Stückchen weiterbringen.
Ja, großartig. Guter Hinweis auch nochmal auf die Möglichkeit, auch die Bundestagsabgeordneten vor Ort anzusprechen. Die sind mindestens die Hälfte der Zeit im Wahlkreis und von jeder Partei.
Ich hab noch was in petto.
Ja.
Weil nun könntest du mich ja fragen, ob ich abgeschreckt bin von dieser ganzen anstrengenden Arbeit.
Und das wäre meine zweite Frage. Das wäre meine zweite Frage gewesen. Was machst du, damit du deinen Optimismus behältst? Du bist mit dem Satz eingestiegen, dass du nach wie vor optimistisch bist in diese Folge. Wie bitte? Ich glaube, da können jetzt viele von lernen. Dass du es nach wie vor bist, können wir, glaube ich, voraussetzen. Aber was kann ich von dir lernen, um so vielleicht auch durchs Leben zu gehen?
Ich habe diese Frage schon rauf und runter überlegt und die ein oder andere Antwortsequenz gehabt. So richtig dahinter gestiegen bin ich noch nicht. Ich glaube aber, dass ich, wie soll ich es formulieren, ich ziehe tatsächlich Energie aus Gesprächen, aus guten Gesprächen. Das können bilaterale Gespräche sein. Das können Gespräche mit 50 Leuten sein. Das kann ein Parteitag mit 300 Leuten sein. Das gibt mir einfach Kraft zu sehen, wie sich Menschen engagieren, sich einbringen, egal welchen Alters, denen unsere Gesellschaft nicht egal ist, die nicht nur irgendwelche Hasskommentare verbreiten oder alles auf die Politiker abwechseln, die sagen, was kann ich tun? Wo kann ich mithelfen? Und das so verbunden mit meinem Lebensziel, dass ich sage, ich bin genau da richtig, wo ich jetzt bin, um Brücken zu bauen, nach wie vor in meine geliebte Lausitz, damit wir den Strukturwandel gut hinkriegen, auch jetzt in diesen Zeiten, dass wir genau gucken, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir sie nicht vor Ort alleine lassen, dass wir genau hinhören und dass wir eben auch überlegen, wie kann man besser kommunizieren, damit es jeder auch versteht. Und ich finde auch, ich nehme jeden Menschen ernst. Das habe ich als Betriebsrätin gelernt. Ich habe nie jemand von oben herab behandelt, egal in welcher Situation oder auf welcher Stufe er mit mir kommuniziert hat. Ob das der Gabelstaplerfahrer war oder der CEO, völlig egal. Man muss sich auf die Leute einlassen, man muss sie mit Respekt behandeln und ganz ernsthaft mit ihnen sprechen. Und ich glaube, das ist sowas, das kommt dann zurück. Das kommt zurück, das gibt mir Kraft. Mir gibt auch Kraft, und das ist gerade am Mittwoch passiert, das habe ich so nicht erwartet. Ich bin quasi geflutet worden mit Nachrichten, mit Anrufen von Menschen, von nahen Familienmitgliedern, Freunden, aber auch ehemaligen Arbeitskollegen oder Menschen, wo ich gerade dachte, ach, die interessieren sich so für meine politische Arbeit, die mir gedankt haben, die mir Kraft gewünscht haben, die gesagt haben, mach weiter, wir brauchen dich. Und deshalb werde ich natürlich zur nächsten Bundestagswahl, egal ob wir sie im Januar, Februar oder März gewinnen, antreten. Wieder als Kandidatin für meinen Bundestagswahlkreis.
Katrin, das ist ein Segen. Ganz lieben Dank dafür.
Danke.
Und auch nochmal danke, Samstagabend nach einer Woche, nach Monaten des kräftezehrenden Engagements. Danke, dass wir Samstagabend sprechen konnten. Wir werden jetzt ganz schnell schneiden.
Super. Und das ist ja auch, ja, mal sehen, wie schnell die Zeit vorangeht und wir noch aktuell
die nächste Sonderfolge machen müssen.
Ja,
immer tut mir gern. Nur eingefallen. Ich habe auch einen Wunsch. Ich bin ja auch einer deiner Hörer. Ich habe nur den Wunsch, ich möchte wirklich in der Weihnachtszeit in Ruhe gelassen werden. Also ich habe
das
keine Lust darauf.
Das möchte ich auch. Und das, ja, das ja. Ist auch, sollten alle bedenken, die jetzt rufen, ja. Sofort und gleich ja. Und bitte zu Ende denken.
Ja, alles klar. Also
alles klar, Birgit.
Bis dahin. Ich danke dir. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.